Ich begehre immer das Leben, das andere Leben. Und das ist so anstrengend, weil natürlich bei Instagram jeder
so
irgendwie...
So viel Leben auch ist.
Da ist so viel Leben und jeder stellt sich irgendwie gut dar und vielleicht ein bisschen besser, als es ist und so. Und dann begehre ich das und dann geht es mir immer schlecht damit. Zu merken, da ist eine ganz wichtige Beziehung zu Ende gegangen. Und gleichzeitig habe ich dadurch gemerkt, wie viele andere wichtige Beziehungen und tiefe Beziehungen ich in meinem Leben habe. Und das gleichzeitig da. Und das eine revidiert nicht das andere, aber es ist eben beides nebeneinander da. Das ist so, wenn man in Bayern Gemeinde gründet und dann nicht regelmäßig was vom Essen postet, dann wird man von Markus Söder persönlich umgetackelt. Dann wird man da immer halb hoch abgegrätscht.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast für das Leben in der Digitalität. In der digitalen Realität heißt das, weil Yannick, der hier sitzt, guckt schon so Fragen. Und für Social Media, für und in Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Yannick Müller. In real, ne? Sogar hier im Studio, aufregend. Ja. Also danke schön, dass du heute zu mir ins Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik gekommen bist. Das ist hier unser Yeet Headquarter in Frankfurt am Main.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr gerne. Du bist Pastor in einer Gemeinde für Young Professionals in München. Leben wie Gott in München ist euer Slogan. Also, und so heißt ihr auch auf Instagram. Man kann euch folgen.
Ja.
Und du hast ein Buch geschrieben. Das erscheint heute am 19. Mai 2026 im Herder Verlag. Mein Gott, warum mache ich das, heißt dieses Buch. Und ich möchte mit dir vor allem über das Buch sprechen. Aber erklär mal ganz kurz bitte, was eine Gemeinde für Young Professionals ist.
Eine Gemeinde für Young Professionals ist eine Kirche für Menschen, die im Berufsleben stehen, die haben so ihr Studium abgeschlossen. Und wenn man im Studium ist, das ist ja wie, als würde man, ich bin jetzt mit dem Zug hierher gekommen, als würde man auf so Schienen an so ein ganz bestimmtes Ziel fahren und weiß immer, was kommt. Und dann auf einmal hören diese Schienen mitten im Nirgendwo auf und dann muss man sich so bewerben und auf einmal so ein erwachsenes Leben leben. Obwohl man das ja dann gar nicht, obwohl man das ja in Wirklichkeit gar nicht ist. Man tut nur so, als wäre man das. Und dann hat man ja so große Fragen, wofür lebe ich denn jetzt eigentlich? Und diese Fragen, die ploppen dann auf einmal wieder so auf, ne? Und dann manche Leute haben den Mut, sich diesen Fragen auch zu stellen und so. Da wollen wir wieder nochmal christlichen Glauben, der zwar alt ist, aber deswegen nicht schlecht, sondern total gut. Da versuchen ein bisschen neu zu erklären wieder, was bedeutet das eigentlich? Wie hat das wirklich mit so Menschen in München da zu tun, der Mitte 30 ist und sich jetzt fragt, wofür lebe ich denn hier eigentlich?
Und du bist angestellter Pastor beim Bund Freier Evangelischer Gemeinden und das ist jetzt eine Gemeindeneugründung seit September 25.
Genau.
Und es ist interessant, wie du es gerade gesagt hast, also es ist eine Gemeinde für mutige junge Leute.
Genau. Also man muss jetzt auch nicht mutig sein. Also ich meine, man kommt da hin und kriegt erstmal einen guten Cappuccino und eine Zimtschnecke. Ich finde, dafür muss man jetzt nicht so wahnsinnig mutig sein. Da muss man einfach nur Bock haben, sonntags nachmittags auf eine Zimtschnecke.
Das ist doch mal eine Werbung.
Ja.
Okay, wo sollen wir alle hinkommen?
Ja. Genau. Einfach mal in München in der Milchstraße vorbeischauen.
Milchstraße.
Ja, auch noch ein schöner.
Zimt und Milch gibt's auch so eine Stelle in der Bibel. Immer Honig, aber ist ja egal.
Das Land, in dem Zimt und Milch.
Und Cappuccino fließen.
Quasi, ja.
So, ich fasse mal kurz dein erstes Buch, das du geschrieben hast. Ich sage schon das erste, ne? Wir haben vorhin schon Nachrichten ausgetauscht bei WhatsApp. Und da hast du schon quasi Sätze geschrieben, die auch in das zweite Buch reinkommen können. Ja. Dein Buch würde ich jetzt so zusammenfassen. Du darfst es aber auch gleich selbst noch machen. Mhm. Also vordergründig schreibst du über dein Training bis zum Triathlon. Das ist zumindest so der Rahmen, den das Buch hat. Und eigentlich geht's darum, aber nicht wirklich, finde ich zumindest. Du schreibst eher so als Zeitzeuge und es ist sehr essayistisch und ich würde auch sagen phänomenologisch über mögliche Lebensgefühle der Generationen, zwischen denen du dich befindest. Du bist Jahrgang 95 und deswegen bist du genau zwischen Millennials und Generation Z. Die Millennials gehen ja von 80 bis 95 und 95 bis 2010, sagt man, ist die Generation Z. Und dieses Generationengefühl oder diese Gefühle, die du da aufgreifst, die finden sich auch in der Empirie an ganz vielen Stellen. Und über einige davon möchte ich mit dir sprechen. Ich teaser schon mal an. FOMO wird dabei sein. Fear of missing out. Die Angst, etwas zu verpassen. Ja. Das Thema Selbstoptimierung spielt eine Rolle. Da vielleicht auch der Triathlon. Dann die Einsamkeit trotz Vernetzung und dann noch ein paar mehr Themen.
Du sagst es. Ich wollte immer total gern vom Phänomen ausgehen. Also ich habe mal einen Satz gelesen, den ich absolut niemandem gerade zuordnen kann, ja, aber der geht ungefähr so, ist wahrscheinlich irgend so ein selbstoptimierter Sales-Satz, aber ich sage den trotzdem, wenn ich den gut finde. Du musst sozusagen erstmal die Probleme der Leute besser verstehen und erklären können, als sie selbst können. Und dann vertrauen sie auch deinen Lösungen. Und ich habe mir sozusagen meine erste iPhone-Notiz mit in dem Ordner Buch, kommt aus 2022. Ich habe sozusagen schon seit 4 Jahren jetzt mir Gedanken gemacht, warum tick ich eigentlich, wie ich ticke? Warum tickt meine Generation, wie sie tickt? Und bin dann da vom Phänomen ausgegangen, habe versucht, da Antworten zu finden und so. Und ich bin so beim Schreiben mir gefühlt auch immer so ein bisschen selbst wieder ins Wort gefallen, weil ich gedacht habe, ah, es ist so, ah nee, ist aber auch so. Und so könnte es aber irgendwie auch sein. Und wollte irgendwie was abbilden, so einen Raum, den man betreten kann, so einen Resonanzraum, in den so Millennials reingehen oder Generation Z. Also, oder man sagt ja auch, die 95 bis 2000er sind so Zillennials.
Zillennials? Ja. Okay, das habe ich noch nie gehört. Ah ja, so eine Mischung.
So einen Resonanzraum für die schaffen, den man betreten kann, wo du dann irgendwie reingehst und das liest und erstmal sagst, so ich. Ja, und da habe ich gedacht, dafür muss ich dann irgendwie vom Phänomen ausgehen, ja, und erstmal Dinge, die ich irgendwie beobachtet habe, und deswegen steht auch hinten auf dem Backcover auch drauf, ich wünschte, die Geschichten dieses Buches wären erfunden,
ja.
Weil sie sind es leider nicht, ja, und da wollte ich irgendwie Dinge aufnehmen, die ich genauso irgendwie in Gesprächen aufgeschnappt habe oder selbst erlebt habe und so, und die natürlich dann so ein bisschen abstrahiert habe, aber alles, was man da liest, wird irgendwie mal irgendwo genauso passiert sein.
Wer jetzt aber hofft, dass er Lösungen für alle seine Probleme bekommt, ist nicht wirklich so, ne? Also ich finde, ja, du machst den Raum auf und du beschreibst da ganz viele Sachen.
Ja.
Und zwischendurch, ich habe es super schnell gelesen, weil ich immer dachte, wann kommt denn jetzt die Auflösung?
Ja,
aber ja. Es kommt nicht so wirklich eine.
Ja, das ist jetzt kein Geheimnis dann, dass ich da so ein bisschen über Selbstoptimierung und so hate und sage, das ist, glaube ich, jetzt nicht das Rätsels Lösung, am Ende sich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie selbst zu optimieren, aus allen Problemen raus und so, das wird irgendwie nicht funktionieren. Und würde sagen, das ganze Buch ist eher so ein Gegenentwurf zu dem, weil das Buch tut dann im Endeffekt auch, wovon es erzählt, es versucht zu verstehen. Ja, weil ich sagen würde, das wäre, glaube ich, ohne irgendwas zu spoilern aus dem Buch kann ich das sagen, ich glaube, was total Schöne, was ich mir total in meinem Leben wünsche, ist verstanden werden. Und nicht nur verstanden werden, wenn jetzt noch sogar jemand irgendwie mit mir fühlen würde und sagen würde, ah, das ist, also mir geht's auch so wie dir. Oder ich, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Dann würde ich sagen, da wäre mir sehr mit geholfen. Viel mehr als mit, hier sind jetzt die nächsten 4 Schritte von, oder noch viel schlimmer, hier sind jetzt noch die 4 göttlichen Prinzipien von, wie ist jetzt mein Leben total toll oder besser oder, ja, komme ich irgendwie ins gelobte Land. Sondern würde sagen, das gelobte Land wäre sozusagen der Ort, an dem wir miteinander so ein bisschen Mitgefühl haben.
Ja, und du hattest gerade eingangs, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, wenn in der Resilienzforschung ist ja auch Leute, die was formulieren können, ein Gefühl und ist das eigene, die können dann besser auch damit umgehen.
Genau.
Also, und weil du gerade gesagt hast, spoilern, ich habe schon ein paar Zitate mitgebracht aus deinem Buch, deswegen wir spoilern jetzt gleich was.
Ja, ja,
bevor wir das aber machen, ich habe 7 persönliche Fragen an dich. Das ist immer üblich hier in diesem Podcast, dass wir 7 Fragen stellen, erstmal diese, um euch ein bisschen kennenzulernen, unsere Gäste. Du sitzt gut.
Ja, ich freue mich, ich bin gespannt. Soll ich mich irgendwo festhalten noch?
Nein.
Ich halte mich hier.
Schleudersitz ist nicht, du fliegst nicht weg.
Das kann man nicht sehen, aber ich halte mich jetzt gerade sehr fest.
Du kommst aber auch nicht raus, alle Türen zu. Wir haben hier 4 Türen bis zum Ausgang.
Okay.
Also, erste Frage. Was war dein letzter ehrlicher, ich kann nicht mehr Moment?
Jetzt gerade.
Oh. Hallo? Hä?
Bei dieser
Frage.
Bei dieser Frage war mein letzter ehrlicher, ich kann nicht mehr Moment. Im Triathlon-Training hatte ich viele. Ich kann nicht mehr Momente. Ich würde da was anderes zu sagen. Das habe ich auch was in meinem Buch zugeschrieben. Dieses, ich kann nicht mehr. Also ich mag diese Formulierung nicht. Ich versuche mich da sehr gegen zu wehren. Weil, altes Stromberg-Zitat, ich kann nicht wohnen, in der ich will nicht Straße.
Ich kann nicht wohnen, in der ich will nicht.
Genau, wohnt in der ich will nicht Straße.
So.
Und ich kann nicht heißt eigentlich immer nur, ich will nicht. Und ich hatte letzte Woche, hatte ich ein ich kann nicht, beziehungsweise ich will nicht Moment, weil das war nämlich dann vor dem nächsten Gottesdienst. Das war der 5. Gottesdienst insgesamt in dieser Gründung. Und dann war langes Wochenende und das Wetter war gut. Und ich dachte, ach, wer will denn da jetzt irgendwie hinkommen? Da hat doch keiner Bock drauf.
Ja.
Und da hatte ich so, ich will nicht mehr Moment. Ich will einfach jetzt hier irgendwie auch 2 Monate Weltreise machen. Und alles vergessen und raus aus aller Verantwortung und habe keinen Bock mehr auf irgendwas. Und das war so, und ich will nicht mehr Moment.
Gleich 2 Monate wegen eines Gottesdienstes.
Ja, wirklich. So eine stabile Quote, oder?
Total verhältnismäßig, ja.
Als Pastor, ich arbeite eh nur sonntags, das ist klar. Das wissen wir alle. Und nach einem Gottesdienst 2 Monate Urlaub finde ich doch eigentlich gute.
Wenn der Bund der FEG das mitmacht, das ist
Work-Life-Balance durchgespielt.
Auch schon symptomatisch für das, was so in deinem Buch steht. Wann hast du dich zuletzt wirklich gelangweilt? Und war das gut oder unangenehm?
Weiß ich nicht. Schreibe ich auch in meinem Buch. Auch relativ am Anfang. Sagst du, das wäre das Ziel sozusagen meines Lebens, wieder mal Langeweile zu entwickeln. Schreibe ich sogar direkt im ersten Kapitel drüber. Und würde sagen, ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so richtig gelangweilt habe. Diesen Moment kann ich mich nicht erinnern. Doch, also als Kind. Irgendwann.
Ah ja, 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 guck.
Wenn ich sage, mir ist so langweilig, vielleicht so an so einem Silvesternachmittag, wenn ich nochmal schlafen sollte, weil ich abends lang wach bleiben wollte, gar keinen Bock gehabt. Aber danach selten.
Was haben dir deine Eltern beigebracht oder gesagt, dass du nie vergessen wirst?
Zieh dir die Jacke an, ist kalt draußen.
Ja. Super. Das ist total lebenspraktisch.
Und das ist wirklich, also das ist ganz lebenspraktisch auf jeden Fall.
Gut, dass du auf sie gehört hast.
Ja, sonst also wirklich, also ganz vieles. So ein Grundvertrauen ins Leben und so eine grundlegende Fähigkeit, irgendwie klarzukommen. Und es ist dann immer wieder witzig, wenn ich dann so in die Heimat komme, weil da ganz viel Familie sozusagen ist in diesem Dorf. Dann wundern sich manche darüber, wie das eigentlich sein kann, dass sozusagen der Junge irgendwie überlebt in München, dass er sozusagen jeden Tag was zu essen auf dem Tisch hat und so. Das ist dann manchmal noch so unvorstellbar. Aber irgendwie haben die mir alles mit auf den Weg gegeben, um ziemlich gut in diesem Leben so zurechtzukommen. Und vor allen Dingen so ein Grundvertrauen irgendwie, das wird schon irgendwie klappen, alles. Und ich habe so, in mir wohnt so ein nicht totzukriegender Optimismus oder nicht totzukriegende Hoffnung.
Was ist schlimmer, einen Bauchklatscher zu machen oder deine Badehosen einer Welle zu verlieren?
Bauchklatscher, das tut so richtig weh.
Das Buch fängt an mit einem Erlebnis im Schwimmbad. Deswegen habe ich mir schon gedacht, dass du bestimmt mal Bauchklatscher gemacht hast.
Ja.
Wenn du ein Mysterium auflösen könntest, welches wäre das?
Keins. Weil sie machen ja das Leben ja irgendwie schön. Also da würde ich jetzt, da spreche ich auch als Theologe. Das ist ja sozusagen ein Mysterium. Alles, was mit dem Jesus irgendwie so ist. Und dieser Jesus, der so ganz Gott und ganz Mensch ist und sowas. Und da liegt ja, also das ist ja gerade das Besondere, auch zum Beispiel an meinem Glauben und so. Und es wäre ja ganz furchtbar, wenn ich das jetzt auflösen könnte. Das, was das Leben schön macht, sind nicht die Dinge, die erklärbar sind, die Dinge, die anfassbar sind oder so, oder irgendwie gegenständlich sind, sondern das, was das Leben schön macht, sind alles Dinge, die nicht greifbar sind. Liebe, Vertrauen, Vergebung, Hoffnung, die Luft zum Atmen. Und deswegen finde ich das ganz furchtbar, wenn jetzt irgendein Mysterium auflösen zu müssen. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was ich machen könnte in meinem Leben.
Ja, ich fand, wie du es begründet hast, finde ich total plausibel. Diese Momente, die man auch nicht wiederholen kann vielleicht auch, ne? Das ist das, wo Dinge so in Resonanz geraten einfach.
Ja.
Ich habe heute mich so gefreut, weil ich habe heute ein kleines Kind, ich glaube, es war 5 oder 6, und das wahrscheinlich 6, hatte einen Schulranzen, aber er sah aus wie erste Klasse, war sehr klein. Und es hat an dem Busfahrer gewunken, der vorbeigefahren ist. Ja. Und der Busfahrer hat auch so gestrahlt und die haben beide so gestrahlt. Ja. Und ich habe die ganze Straße, die ich lang gefahren bin, mit meinem Fahrrad so gelächelt, weil ich mich so gefreut habe darüber. Ja. Das ist sowas, ne?
Einfach genau, solche Resonanzerfahrungen, ne? Also wenn ich gähne, gähnst du, wenn du lachst, lach ich. Und so, dass sich so Dinge einfach übertragen. Das ist ja nicht lebensnotwendig. Dann ist vielleicht auch kein Mysterium oder so, aber irgendwie ja doch. Und warum ist das irgendwie schön, dass Menschen zusammen, lieber zusammensitzen, sich Geschichten erzählen, lachen und Bier trinken oder so. Also, das ist ja auch irgendwie alles nicht erklärbar und so. Ne? Aber diese ganzen Mysterien irgendwie, die würde ich ganz gerne aufrechterhalten und so, weil das ja alles das Leben schön macht.
Ja, wohl, das sind ja die Spiegelzellen. Wir sprechen gleich noch über mimetisches Begehren. Ja, das hast du ja auch in deinem Buch verarbeitet, aber da kommen wir gleich zu.
Genau. Es ist aber so ein Mysterium, warum nicht sozusagen alle Menschen einfach nur am Ende auf Erfolg getrimmt sind und auf, wir müssen jetzt irgendwie besser und schneller und höher und weiter und so, sondern am Ende sind das doch so die einfachen Dinge, die sich bis heute irgendwie durchziehen. Das ist für mich, natürlich kann ich so Dinge irgendwie erklären, ne? Aber es ist trotzdem irgendwie ein Mysterium, warum sich das irgendwie durchhält, finde ich zumindest.
Mm, ja. 7. Frage. Wenn wir in 20 Jahren auf heute zurückschauen, was werden wir am meisten vermissen?
Das ist eine richtig gute Frage. 20 Jahre, das ist ein viel zu großer Zeitraum. Ich könnte noch nicht mal sagen, in 2 Jahren. Ja, was ich schon immer vermisst habe, wenn ich jetzt mal 20 Jahre zurückgucke, dann ist das so, so ein jugendlicher Leichtsinn. Jetzt bin ich hier mit meinem ersten Buch irgendwie und in 20 Jahren bin ich vielleicht, also Gott will, mit irgendwie meinem wie vielen Buch irgendwie beschäftigt und so und es ist mit der Gemeinde alles viel weiter. Dann gibt es nämlich vielleicht mehr Klarheiten in meinem Leben. Aber es gibt auch weniger Möglichkeiten und so dieser jugendliche Leichtsinn, dieser Eifer, diese Aufbruchsstimmung und bei manchen Dingen auch einfach nicht zu wissen, wie was funktioniert. Also das ist ja auch ein Segen. Manchmal nicht zu wissen, wie was ist. Man kennt das so, wenn man jetzt so seine Lieblingsserie durchgeguckt hat und manchmal denkt, oh, ich bin voll eifersüchtig, voll neidisch auf die Person, die das noch vor sich hat, die zu gucken.
Ja, okay.
Ja? Und so ein bisschen so dieses noch so naiv in irgendwas reingehen und noch gar nicht zu wissen, was kommt und wie das eigentlich wird und sowas. Und das ist irgendwie auch total schön. Und ja. Das wird mir dann fehlen.
Ach, Lucia, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe neulich einem Bekannten ein Buch empfohlen und der hat es dann gelesen, hat mir immer geschrieben, wie weit er ist und ich war so neidisch, dass ich es nicht gerade lesen darf, weil ich es schon kenne.
Ja.
Okay, ich weiß, was du meinst. Ja, schön. Das waren deine 7 Fragen.
Danke.
Die Kernaussage deines Buches, ich habe ja gerade schon versucht, es zu beschreiben, wir haben auch schon ein ganz bisschen drüber gesprochen. Was würdest du sagen, wenn du jetzt 1-2 Sätze dazu sagen müsstest? Wir fahren im Aufzug hoch, Elevator Pitch. Was sind die Kernaussagen deines Buches?
Ach, ich bin so lost.
Ja.
Das ist die
Fertig. Ding dong, aussteigen.
Ja, genau. Alles klar. Dann sind wir leider nur ein halbes Stockwerk weit gekommen.
Super. Perfekte Zusammenfassung. Ich bin so lost. So habe ich es auch empfunden.
Ich bin so lost, aber ein bisschen witzig auch.
Ja. Ja, stimmt. Steht auch in deiner Insta-Bio, ne?
Ja.
Krise all day, aber ein witzig und als Buch.
Ja, genau.
Stimmt. Ja, schon die Zusammenfassung. Die Generation Z bevorzugt es, sich alle Möglichkeiten offen zu halten. Das findet sich so in der Empirie wieder, ne? Dass ich meine, Statistik halt und Abfragen kann man nicht immer für jeden sagen, aber so grundsätzlich. Und es gibt, das habe ich gefunden, fand ich interessant, das hast du vielleicht auch gehört, Kreisverkehr statt Sackgasse, sagt eine Psychologin dazu, dieses sich alle Möglichkeiten offen zu halten. Hm. Immer im Kreisverkehr rumfahren, aber sich nie für eine Richtung entscheiden.
Mhm.
So, und da habe ich auch was aus deinem Buch. Da sagst du nämlich, alles kann, nichts muss.
Mhm.
So, das wäre für mich dieses Kreisverkehr.
Ja.
Und ist das, als wir uns getroffen haben und du mir erzählt hast letzten Sommer, dass du ein Buch schreibst über die Quarterlife-Crisis, ich wusste ja erst nicht, was das sein soll, aber dann hast du ein bisschen erzählt, würdest du sagen, dieses alles kann, nichts muss ist so ein zentraler Ausdruck für die Quarterlife-Crisis oder was ist es für dich?
Ja, alles kann, nichts muss, so heißt ja ein Kapitel. Und ich würde sagen, alles kann, nichts muss, ist so, das ist einfach erstmal so eine Zustandsbeschreibung und ist der Kern sozusagen des Problems dieser Generation, weil das so anstrengend ist. Und dieses alles kann, nichts muss, das ist fast eine Mitleidsbekundung, würde ich sagen, weil das so ein anstrengendes Leben ist, wenn immer alles kann. Wow, ist das anstrengend. Das ist ja schon so, ich wohne in München, allein an so einem Samstag, ey, was da alles kann. Ich weiß wirklich nicht mehr, was wo vorne und wo hinten ist. Und dann schaffe ich das manchmal nicht, einfach wirklich an einem Ort zu sein und mich selbst davon überzeugt zu kriegen, das ist jetzt gut, gerade hier zu sein, weil ich könnte auch noch irgendwie an 4 anderen Orten sein.
Entscheidungsparalyse.
So. Und da gibt's ja auch, auch aus der Psychologie gibt's auch Versuche zum sogenannten Auswahlparadox. Da gab's so einen Versuch mit Marmeladen. Sozusagen ganz einfach. Umso mehr Marmeladen es zur Auswahl gab, umso öfter war es so, dass Menschen sich dann gar nicht entschieden haben. Und wenn sie sich entschieden haben, sehr viel unzufriedener waren mit ihrer Wahl. Das heißt, wenn es jetzt 25 Marmeladensorten gibt und du sollst eine wählen, dann sagst du am Ende, boah, ich habe 2 eine ausgewählt, aber ich weiß nicht, ob ich doch die andere nehmen kann. Aber wenn es so 4, 5, 6 zur Auswahl gab, dann nimmst du einen und sagst, ja klar, Erdbeer ist meine Lieblingssorte. Natürlich nehme ich die.
Ja.
So, da gibt's schon irgendwie, ich glaube, das war vor 25 Jahren schon, irgendwie gab es so eine Versuchsreihe dazu. Und also da gibt's auch einfach also sozusagen Daten zu, ja, dass das erwiesenermaßen so ist. Und ich formuliere das dann so, ich sage dann im Buch, der größte Schicksalsschlag der Generation ist, nie einen erlebt zu haben und immer in diesem Kreisverkehr, das sind jetzt deine Worte, in diesem Kreisverkehr der zu vielen Möglichkeiten festzustecken und niemals eine Ausfahrt zu nehmen und die dann sozusagen bis zu Ende einfach weiterzufahren mit allen Konsequenzen. Und es ist immer dann so, und selbst wenn man eine Ausfahrt nimmt, dann ist es immer noch so, es besteht zu jedem Moment die Gefahr, dann doch wieder einen U-Turn zu machen und doch wieder einen Kreisverkehr irgendwie zurück. Weil es ist auch weniger so, ich lege mich auf was fest, sondern mehr so geworden, würde ich sagen, ja, was bietet mir denn jetzt diese Ausfahrt hier, dass ich jetzt da langfahren sollte? Und deswegen sage ich so, ja, alles kann, nichts muss, ganz furchtbar. und die Konsequenz daraus ist Triathlon. Triathlon machen, weil es gibt auch natürlich andere Sachen. Manche machen High Rocks und manche backen dann Brot und wollen ihren Pizzateig perfektionieren oder was weiß ich. Aber einfach diese als Coping-Mechanismus, um sich von diesen vielen Möglichkeiten dann irgendwie abzulenken, ne?
Ja, obwohl es natürlich auch eine bestimmte Szene ist, in der das so funktioniert, ne? Es gibt bestimmt Menschen, die in anderen, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, beschreibst Lebensgefühle, mögliche, ja. Und du beschreibst natürlich auch aus deiner Sicht phänomenologisch das, was du auch so erlebst bei Menschen in deiner Umgebung.
Genau. Ja, auf jeden Fall.
Und deswegen, das muss man an der Stelle nochmal ein bisschen eingrenzen, wahrscheinlich.
Natürlich ist es eine ganz bestimmte Bubble auch irgendwie. Ja.
Aber klar, wir leben in einer Welt, Instagram, wo es soziale Medien gibt, die unser Aufwachsen total bestimmt haben und die Definition für Generationen, was ich finde, ist ja immer total schwer, weil, ne, du hast jetzt auch Zillennials gesagt, das gibt dann auch die Mischwesen sozusagen. Mhm. Aber es ist, ich habe heute tatsächlich erst gehört, es geht darum, dass wir geprägt sind durch bestimmte Entwicklungen oder Ereignisse, die wir erlebt haben, ne, und dass das unser Aufwachsen so formt. Und bei uns wäre es wahrscheinlich eben auch diese Technik. Und eben die sozialen Medien, die dann auch extrem aufgekommen sind. Und du schreibst an einer Stelle, in Insta-Kommentarspalten erreicht die Menschheit ihr Limit. Was passiert da genau und warum erreichen wir da unser Limit?
Da würde ich jetzt als Autor sagen, das fand ich vor allen Dingen sprachlich witzig, weil eben ja dann ganz oft in Insta-Kommentarspalten steht, die Kommentare unter diesen Beiträgen sind limitiert. Aber gleichzeitig lese ich auch ganz oft unter Posts Sky is the limit. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, das ist witzig, dass ich an dem Ort, wo ich oft lese, Sky is the limit, auch oft lese, ah, okay, allein schon die Beiträge hier sind limitiert.
Ja.
Und das hatte ich erstmal eine witzige Beobachtung und würde irgendwie sagen, das ist so spannend, dass dieser Ort, der ja sozusagen, wo ja zum Beispiel Aufmerksamkeit und Kontakt haben können, so sehr unlimitiert möglich ist, dann auch irgendwie so die Art und Weise miteinander zu kommunizieren auf einmal sehr limitiert werden muss. Wenn man dann nochmal so sieht, ach guck mal, so sind Menschen ja. Also das ist dann irgendwie, manchmal sind dann Leute so, ah, man müsste bestimmte Dinge verbieten, man muss irgendwie Instagram verbieten oder erst ab 16 zum Beispiel in Australien. Ne? Oder ich nehme ein anderes Beispiel aus einer anderen Lebenswelt, um es deutlich zu machen. Wenn Oktoberfest ist in München, wird gesagt, ah, das Oktoberfest ist so schlimm, das muss man verbieten. Und ich denke dann immer, ja, nicht das Oktoberfest ist schlimm, sondern die Menschen. das zeigt doch einfach nur, wie unter so einem Brennglas oder unter so einem Mikroskop, wie Menschen eben sind.
Ja.
Nur halt eben sehr zugespitzt. Und sag so, ja, und vielleicht haben wir sozusagen einfach ein Problem damit, wie Menschen sind. Und da kommt dann wieder der Theologe in mir und der sagt dann, ja gut, da reden wir halt dann irgendwie von Sünde und nicht irgendwie als Anklage, sondern als Klage, als, boah, das ist tragisch, dass das so ist, dass Menschen so sind. Und wie können wir denn damit einen Umgang finden? Und nicht, alle müssen sich verändern, alle müssen besser werden. Und da hilft auch nicht Selbstoptimierung oder sowas oder sich dann gegenseitig haten, sondern irgendwie, wir müssen einen Resonanzraum schaffen und sich vielleicht irgendwie verstehen gegenseitig und statt aufeinander zugehen. Und ich erzähle ja auch eine Geschichte vom München Oktoberfest.
Ja, schrecklich, voll.
Und die auch wirklich, die wirklich
weiß ich, genauso, dass ich da nicht hin muss.
Genauso zugetragen hat, wo da so eine wirklich sagte, ey, guck mal, ich bin Anwaltsschwester und weil du jetzt hier eine Viertelstunde zu spät bist, darfst du jetzt hier nicht am Tisch sitzen. Und da wurden sozusagen meine Beiträge in dieser Runde auch sehr limitiert.
Ja. Ja.
Weil ich da irgendwie eine Viertelstunde zu spät an diesem Tisch war, den ich reserviert hatte. Weil ich
ja, das, selbst schuld.
Also. Genau. Und dann können wir natürlich nicht mehr miteinander reden und dann vergessen wir auf einmal, dass wir Menschen sind, die sich einfach nur hier treffen zum Bier trinken, sondern dann wird hier wirklich darum gekämpft, als würde es hier um Leben und Tod gehen.
Ja.
Und so sind eben Menschen. Und dann denke ich so, ja, okay, vielleicht müssen wir da mal grundsätzlich ran irgendwie. Wie komme ich denn als Mensch gut durch dieses Leben hier durch, in dem es so zu viele Möglichkeiten gibt? Und dann sind alle überfordert. Und das kennt jeder, wenn man überfordert ist. Ey, dann ziehe ich mich auch völlig zurück oder schlag um mich oder keine Ahnung. Und dann wundert mich das gar nicht, dass Menschen so miteinander umgehen, wie sie es eben tun. Weil das ist überfordernd, so eine grenzenlose Freiheit, wo ich irgendwie so einen Ort habe wie das Internet, wo ich alles überall immer sagen kann.
Ja.
Ja, was ist das denn? Also das ist ja auch absoluter Wahnsinn.
Und ich finde es gleichzeitig so faszinierend, weil die sozialen Medien für mich zeigen, was eigentlich, wie du es gerade auch gesagt hast, was da ist.
Ja.
Genau. Und es wäre ohne die, ist es vielleicht gar, wäre es nicht so aufgefallen, wie wir eigentlich miteinander umgehen, nämlich in diesem Täter-Opfer-Mechanismus, ne? Täter, Opfer und Retter, die sich dann da auftun.
Ja.
Und dass das eigentlich nicht geil ist, weil es nicht funktioniert auf Dauer.
Gar nicht. Und so Instagram öffnen ist so wie jeden Tag irgendwie so Inventur machen. Inventur. Was haben wir denn eigentlich so für Menschen?
Was haben wir denn für Probleme
im Schrank? Auf dieser Welt und für Probleme und ja. So. Und es zeigt einfach nur, was da ist. So. Und das, ja, genau. Und vielleicht verstärkt das natürlich manches
genau,
auch.
Apropos, was da ist. Der Algorithmus, der belohnt Schönheit. Darüber schreibst ja. Du auch. Der belohnt sie auch mehr als echt sein, ja. Würde ich jetzt sagen. Obwohl Adam Mosseri sagt, jetzt echt sein ist voll das Ding. Also Authentizität ist ja eh so ein Wort, was ganz ja. Wichtig ist. Ne? Ja. Und du beschreibst es dann so in deinem Buch. Irgendwo weint gerade jemand mit Ringlicht in eine Kamera. In schön. Und da gibt's auch Forschung zu. Performative Authentizität nennt sich das. Mhm. Und das ist eine gelernte Technik. Und die Generation Z, die kann das wohl besonders gut, laut Forschung. Mhm. So. Also ich kann sagen, ich habe kleine Geschwister, also ein bisschen jünger als ich, die sind auch in deinem Alter. Und die haben sofort immer, mein Vater hat Fotos gemacht und die konnten immer so auf Knopfdruck lächeln. Hm. Ich fand es immer so total faszinierend. Also dieses ist ja so erst in den 90ern, Anfang der 2000er, dieses ständige fotografiert werden, das hat er ja angefangen, ne? Und meine Schwester, auch Mitte der 90er, die ist so voll das, die kann einfach Insta-Fotos machen, ja? Hm. Aber sowas von. Hm. Meine Schwester und ich versuchen es immer nachzumachen und wir gucken richtig blöd, weil wir können es einfach nicht so gut. Die ist richtig da in diese performative Ästhetik reingewachsen. Hm. Aber wieso ist das für dich ein wichtiges Thema im Buch? Was ist das, was du damit zeigen willst?
Ich würde jetzt einfach mal eine These aufstellen. Wenn es dir so richtig, richtig, richtig beschissen geht, dann kannst du keine Kamera mehr bedienen. Und ich habe eben was über Können gesagt, dann willst du keine Kamera mehr bedienen. Und alles, solche Vorstufen, in denen man noch irgendwie Bock hat, eine Kamera zu bedienen und dann so dazu sogar vielleicht noch so ein Licht anzumachen, damit man einigermaßen gut ausgeleuchtet ist und dann da anfängt reinzuheulen. Das mögen Momente sein, in denen es Menschen nicht gut geht. Aber dafür ist genau das, was du sagst, diese performative Authentizität ein fantastisches Wort. Ein Satz ist ja dann von mir, so Krisen von Menschen im Internet sehen so geil aus, dass ich Bock kriege, die gleichen zu entwickeln.
Mhm. Ja.
Sagen wir, ja, okay. Also und trotzdem.
Gehst du sofort mit in Resonanz.
Ja. Und trotzdem ist es so. Ich hab ja gesagt, ich falle mir auch immer wieder selbst ins Wort und es ist auch hier gerade so, weil ich da auch sagen würde, ja, und trotzdem ist das eine gute Entwicklung, auch dass Menschen anfangen, mehr von dem zu zeigen, wo irgendwie Schwierigkeiten im Leben da sind, wo Versagen da ist und so. Aber am Ende des Tages werden damit halt trotzdem Klicks generiert.
Ja.
Und Mieten bezahlt und Essen bezahlt und ein schönes Leben bezahlt und so. Und in jedem Post über meine Schwächen steckt auch natürlich ganz viel Egoismus drin, weil ich damit Aufmerksamkeit generieren will irgendwie. Und deswegen hat das alles noch auf jeden Fall eine Kehrseite. Und würde sagen, manches davon ist auch einfach dann, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, der Algorithmus belohnt das, belohnt sozusagen authentisch sein und sagt, okay, ich mache, was der Algorithmus gut findet und ich versuche jetzt einfach authentisch zu sein, sozusagen als Sales-Strategie, dann ist es das wieder nicht.
Ja, genau, dann ist es das wieder nicht.
Dann ist es wieder einfach nicht authentisch. Dann bediene ich sozusagen etwas, das von der Form, vom Phänomen her authentisch aussieht, es aber nicht ist, weil sozusagen mein Top-1-Beweggrund dafür, das zu machen, ist Aufmerksamkeit kriegen. Und dann ist es nie authentisch. Dann ist es am Ende des Tages, im Endergebnis, ist es nie authentisch.
Ich habe hier auch so einen Satz gefunden, 2025 oder 26. Vulnerability Content ist die am stärksten wachsende Format auf Instagram und TikTok.
Ja, das ist ja. Das, ne? Genau, und es ist ja auch gut. Also ich finde es auch gut, aber es ist sozusagen, es bricht sich dann doch auch immer wieder an der Wirklichkeit irgendwie, wenn die Kamera aus ist und du einfach mit Freunden zusammen bist und so, mit Familie und da sagst, wie es dir geht. So, das ist einfach ein anderes Game. Es würde man zwei unterschiedliche Spiele spielen. Also, und muss ich ja nicht erklären, jeder hat schon mal so Videos gesehen, wo er oder sie sich fremd geschämt hat, so über irgendwelche Videos, wo dann jemand da in die Kamera geheult hat. Und diese Videos werden ja auch ganz viel dann wieder parodiert von anderen. Und genau das so von wegen so, hä, du weinst da jetzt in die Kamera, wie schlimm alles ist und so, aber es ist halt ein perfektes Setting und du bist da perfekt geschminkt und so. Und ich so, ja, okay. Und dann irgendwie, was auch alles als authentisch schon verkauft wird, so von so einem klassischen, ich sag mal, Fitness-Maus-Account. Ja, wo jemand dann irgendwie so, ja, meine Fitness-Journey und zeigt dann da irgendwie so einen perfekten Body und so. Und dann steht aber in der Bio oben, ja, irgendwie so, ihr USP ist jetzt irgendwie, habe ich neulich erst wieder gesehen, ja, ich esse aber, was ich will. Und ich bin so, was ist das denn? Also das ist sozusagen die niedrigschwelligste Form von Authentizität, die ich mir nur vorstellen kann. Und irgendwie so, ja, aber ich esse ja, was ich will. Und ich so, ja. Das braucht die Welt nicht und so. Und wenn es diesen Account von heute auf morgen nicht mehr gibt, dann dreht sich die Welt weiter irgendwie.
Du hast gerade gesagt, dass es natürlich auch eine gute Seite gibt.
Ja.
Und das, was du aber gerade auch das noch jetzt gerade als letzten Satz gesagt hast, das hat ein bisschen wehgetan gerade. Und das ist auch das, was ich manchmal denke, es braucht die Welt manchmal eigentlich gar nicht. Mhm. Und ja. Das ist ja auch die absolute Krise, ne? Ja. Das, was du ja auch beschreibst, eigentlich das, womit wir uns da ablenken und wo diese performative Ästhetik, die wir da leben, mhm. eigentlich brauchen wir es nicht, weil das tatsächlich dann die mhm. vermeintliche Lösung wieder mhm. zu einer Ware macht und wir bleiben da drin gefangen. Mhm. Das hilft uns eigentlich gar nicht weiter. Ja. Ach Gott, ist das niederschmetternd, dieses Gespräch mit dir wirklich.
Ja, perfekt, ey. Nee, ich bin auch gerne da. Super. Ja, nee, ist auch super. Dann können wir jetzt hier Schluss machen. Dann, ne? War schön.
Ja, ich zitiere dich nochmal. Du beschreibst nämlich so Mangelerleben trotz Fülle, ja? Ist das die ganze Auswirkung von Social Media, dass ich ständig denke, ich habe etwas weniger als alle anderen? Also da stecken jetzt zwei Studien drin, die ich dazu gefunden habe. Einmal, das fand ich interessant, dass Digital Natives mehr als andere Generationen je zuvor soziale Vergleiche anstellen. Was ich überhaupt nicht überraschend finde, ist einfach nur, weil wir es können. Ne? Mhm. Wir können dauernd soziale Vergleiche anstellen, weil wir so viel zu sehen kriegen. Also das überrascht mich gar nicht. Und die FOMO-Forschung, ich wusste auch nicht, dass es FOMO-Forschung gibt, aber okay. Die sagt, dass Menschen mit ausgeprägter FOMO häufiger Produkte kaufen, die andere besitzen. Was hast du da für Erfahrungen? Wie viel FOMO siehst du bei dir und den Menschen, über die du geschrieben hast?
Soll ich sagen?
Auf einer Skala von 1 bis 10.
Level Endstufe, also Endstufe. Voll aufgezählt
sozusagen. Ding, 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 ja. ding.
Also, ja, total. Also, ich denke jetzt gerade ein Gespräch von letzter Woche an so einem Freitagnachmittag, saßen wir zu zweit auf so einer Bank und dann war so das Thema, am nächsten Tag ist irgendwie eine Hochzeit. Und trotzdem war es irgendwie schwer, an diesem Freitagabend einfach zu sagen, ich gehe jetzt mal in Frieden nach Hause und bin da einfach. Ich gehe nochmal einkaufen, koche mir vielleicht was, bereite mich da einfach drauf vor, schlaf ruhig. Weil es ist Freitagabend und irgendwo könnte immer was gehen. Das ist furchtbar. Das ist wirklich, würde ich sagen, ein Antrieb für mich gewesen, dieses Buch zu schreiben, weil ich für mich einen Weg gesucht habe. Ich suche ein Gegenmittel für diese FOMO, die in mir steckt. Wie treibe ich mir die aus? Also falls irgendjemand da draußen weiß, wie, bitte melden.
Ich hab dir doch gestern was geschickt über Instagram. Es gab einen Beitrag bei Tagesthemen. Wie hieß diese Dullisphäre?
Ja.
Das ist so ein Rentner. Und der hat die Dullosphäre ausgerufen. Ja, weil das ist genau das. Weil er doch gesagt hat, die Leute suchen ständig nach Ablenkung und wollen ständig was machen. Und deswegen ist er absolut für die Langeweile. Also, Janik, mal ein bisschen in die Dullosphäre eintauchen.
Ja, wirklich. Okay, und doch, stimmt. Ich hab's dann doch verstanden. Jetzt, wo du sagst, kommst du wieder.
Dein 1,7 Sekunden Hirn hat es nicht erfasst.
Ja, wirklich, super. Wirklich, wirklich. hat es irgendwie nicht langfristig abgespeichert. So, und das ist genau, wonach ich suche. Das ist sozusagen die Sehnsucht, die in diesem Buch drin steckt und auch der Schmerz, dass ich das nicht schaffe. Also wie kriege ich es hin, das Richtige zu tun? Einfach gegen alle Widerstände und einfach an dem Ort zu sein, an dem ich bin. Weil ich schreibe dann an einer Stelle, ja, schnell im Ziel ankommen ist zwar schön, aber wer langsamer ist halt auch länger dafür an Orten. Und das ist irgendwie auch schön und vielleicht sogar schöner.
Ja, interessant, dass du sagst, wie bekomme ich denn das Richtige zu tun, wenn das die Frage ist, ne? Ja. Überhaupt. Wieder, ich zitiere dich nochmal. Ich kann nicht mehr unterscheiden, ob das, was ich will, wirklich das ist, was ich will, oder ob ich es will, weil andere es haben. Es gibt einen Kulturanthropologen, René Girard heißt der, der hat das mimetisches Begehren genannt, also wir ahmen Begehren nach. Und du hast das eben so beschrieben in deinem Buch und kannst du das vielleicht mal an so einem konkreten Erlebnis festmachen? Dass es zu deinem Gefühl wurde oder deiner Beobachtung, dass du das überhaupt festgestellt hast. Weil ich würde mal sagen, Leute, die das noch machen, ne? Also ich sehe eine Influencerin, die benutzt ein Produkt und dann möchte ich das auch kaufen. Das wäre das jetzt in Social Media. Ja. Wann ist das bei dir selbst aufgefallen?
Also immer schon. Also ich bin auf jeden Fall ein wahnsinniges Konsumopfer. Es kann sein, von jetzt auf gleich hält irgendjemand was auch in so eine Kamera und ich denke mir, das will ich haben so und dann kaufe ich mir das. Und auch wenn das so absurd teuer ist. Bestes Beispiel Radl-Outfits so, die ja wahnsinnig teuer sind. Also wenn du da jetzt irgendwie von so diesen gängigen Marken da mal, also mein erstes Kapitel heißt ja auch Paranormal, angelehnt an eine Marke, die ziemlich teure Radoutfits machen, die ich aber halt einfach völlig geil finde. Und dann gehe ich da hin und dann kostet halt so ein Set 400 Euro. Und dann ist das einfach so. Und dann wird es einfach gekauft, weil ich das nice finde.
Ja.
So sah ich dann auch schon aus. Und jetzt ist, also letzte Woche, ein Freund aus München ist da neu hingezogen. ist dann mit seinem so einem ganz normalen Fahrrad, Stadtfahrrad, ist der an so einen Ort gefahren, die Ludwigshöhe, so außerhalb von München, wo alle so Halt machen mit dem Rennrad. Und der stand da halt an so einem Sonntag neben 200 Rennradfahrern, sozusagen in enger Klamotte. Also die hatten alle enge Klamotte an und alle irgendwie so schwer sexy Radoutfits und teure Fahrräder und so. Und er sagte so, ja, er stand da halt in seinem Baumwollshirt und seiner ganz normalen schlabbrigen Sporthose und seinem Trekkingfahrrad da. Und dann ist er halt nach Hause gefahren. Das erste, was er gemacht hat in den Tagen danach, ist halt sich ein anderes Outfit zu kaufen.
Echt?
Ja, komplett. Und ich verstehe es komplett. Und ich bin dann auch so, also ich habe ja auch sozusagen ganz ironisch so ein Video gepostet bei Instagram die letzten Tage, wo es dann einfach nur darum geht, also momentan in der Rennradbubble, man zieht halt einfach weiße Schuhe an. Weiße ja? Schuhe, weißer Helm. Ja, oh,
okay.
So, wenn du was auf dich gibst, weiße Schuhe, weißer Helm.
Ich muss mal kurz auf dein Cover schielen von deinem Buch, weiße Schuhe, ja. Weißer Helm.
Weiße Schuhe, weißer Helm.
Zieht man an, ja, ja. Wo man Mann ist.
Genau, zieht man an. Und dass ich so ein bisschen darüber lustig macht, wenn das manche Leute irgendwie keine weißen Schuhe irgendwie anhaben.
Ah.
Und dieses Video hat inzwischen über 200.000 Views. Weil es macht scheinbar was auf.
Spannend.
Irgendwie machen das alle und dann mache ich das halt einfach auch, weil ich einfach will, was irgendwie andere wollen. Das scheint irgendwie so zu sein. Ich weiß nicht, ich beobachte das einfach. Ich mache das einfach. Wenn ich irgendwas haben will, dann will ich was haben und meistens dann, weil andere das sehen. Und allein der Beweis dafür ist ja schon, so der Job des Influencers existiert.
Mhm, ja.
Warum existiert er? Weil er funktioniert.
Ja.
So. Und
mein Gott, warum mache ich das? Weil ich es kann.
Genau. René Girard hat eben was Spannendes beobachtet. Der hat eben in der Literatur beobachtet, dass das, was Menschen begehren, nie einfach frei erfunden ist, dass die einfach irgendwie morgens aufstehen und sagen, ach, ich möchte gern jetzt nicht Rennrad fahren, sondern, weiß nicht, mir fällt gar nichts ein, weil ich mir nichts ausdenken kann, weil jemand nur begehrt, was andere wollen.
Ja.
Also, und er hat gesagt, zum Beispiel, in Literatur ist es immer so, und so baut sich jede Geschichte auf, dass Menschen sozusagen immer was wollen, was andere haben. Nehmen wir ein biblisches Beispiel ganz am Anfang, Kain und Abel oder sowas, ja.
Mhm.
Der hat im Endeffekt auch nichts anderes gemacht als das, was wir eben über Instagram gesagt haben. Der hat einfach beobachtet, was ist denn da? Weil wenn das in Literatur so da ist, dann heißt das ja nichts anderes als Menschen haben sich das ausgemacht. Geschichten, die Menschen aufschreiben, kommen ja irgendwie aus Menschen, aus deren Fantasie und die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern irgendwie aus dem, wie diese Menschen ticken. Und scheinbar denken sich Menschen Geschichten aus auf eine Art und Weise, dass die immer so funktionieren, dass da Charaktere sind, die immer begehren, was ein anderer Charakter aus diesem Buch auch will.
Ja.
So. Und wenn ich jetzt dann eben morgens aufstehe und irgendwie Instagram öffne, dann fällt mir das auch an mir auf. Ich begehre immer das Leben, das andere Leben. Und das ist so anstrengend, weil natürlich bei Instagram jeder
so
irgendwie...
So viel Leben auch ist.
Da ist so viel Leben und jeder stellt sich irgendwie gut da und vielleicht ein bisschen besser, als es ist und so. Und dann begehre ich das und dann geht's mir immer schlecht damit. Und dann will ich das und dann will ich irgendwann und das ist das Schlimme und das ist so ein Drama, das sich da abspielt. Das ist so ein Drama und da will ich raus und deswegen da suche ich das Gegenmittel. Und deswegen will ich ständig jeden Tag eigentlich nicht gerade das Leben leben, das ich eigentlich habe. Und ich komme nicht in meinem eigenen Leben an, weil ich ständig das Leben leben will, das irgendjemand anderes gerade vor mir lebt. Und das ist doch das größte Drama überhaupt und es ist einfach frei zugänglich irgendwie auf meinem Handytelefon.
Ich liebe ja den Spruch, die Probleme von heute sind die Lösungen von gestern. Und ich finde ja, was.
Boah, da muss ich mal kurz warten, das ist richtig kompliziert. Also,
nee, die Probleme von heute sind die Lösungen von gestern, weil ich würde das, was du jetzt beschreibst, dieses mimetische Begehren, was auch Girard da beschreibt, ist ja, das fängt ja auch schon früher an, weil Kinder, wenn sie klein sind, orientieren sich ja an den Eltern. Und zum Beispiel, wenn Erwachsene essen, kleine Kinder wollen meistens das essen, was die Erwachsenen essen.
Ja.
Das heißt, da fängt das Begehren an, aber es ist auch eine evolutionäre Grundbedingung, dass wir das machen, was die anderen machen, weil die überleben ja. Also wenn wir uns an anderen orientieren, die ja überleben, dann ist es für unser Überleben gut.
Ja.
Das heißt, unser Gehirn, was ja wahrscheinlich viel archaischer ist, als der moderne Mensch so von sich glaubt, unsere Instinkte, würde ich jetzt mal vermuten, machen das. Und wir machen das einfach, weil wir gelernt haben, dann überleben wir gut.
Ja.
Das heißt, gestern war das eine gute Lösung für unseren Überlebensdrang.
Ja.
Heute, in der Gesellschaft, in der wir heute leben, ist das zum Problem geworden, weil zu viel uns vorgelebt wird und wir in dieser pervertierten Konsumlogik dann gefangen sind, aufgrund eigentlich von etwas Gutem. So, das war zumindest gerade mein Gedanke, als du es so beschrieben hast irgendwie.
Mhm. Und dann sind wir wieder bei alles kann, nichts muss. Also in einem Satz, es ist einfach dann alles so ein bisschen zu viel geworden. Und dann ist das nicht nur immer gutes Beispiel, daran zu lernen, an dem, was man sieht, sondern manchmal auch einfach die heillose Überforderung. Und da gibt's auch sozusagen soziale Vergleichstheorien, auch in der Psychologie und so, dass man sozusagen auch im Vergleich mit anderen tendenziell immer sich selbst ein bisschen schlechter einsortiert.
Ja.
Oder sich selbst halt auch irgendwie so ein bisschen besser darstellt und so. Und das ist ja wirklich das einfachste aller Beispiele, das jeder kennt. Schule, kriegst du irgendwie so eine Klassenarbeit zurück oder Klassenarbeit wurde gerade geschrieben, man redet danach darüber,
ja.
Sich da zu vergleichen. Da gibt's ja natürlich irgendwie die, die immer gut sind und dann gibt's alle anderen, die sich da nie gut gefühlt haben danach.
Ja, und entweder du erhebst es zur Tugend, dass du halt schlecht bist, ne? Dann bist du so der Spaßvogel vielleicht damit.
Genau, genau. Und dann versucht jeder irgendwie da so seinen Umgang irgendwie mitzufinden. Aber das passiert schon immer und so, das fühlt sich schon auch irgendwie so ohne Instagram oder so. Das ist jetzt nicht besonders gut an.
Ich glaube, es ist eine gute Überleitung zu einem weiteren Thema, was du aufmachst, Angststörungen. Du schreibst, viele in dieser Zeit haben Angststörungen, mit sich selbst sein, ohne sich selbst helfen zu können. Und da gibt es auch eine Studie von 2024, dass die Angststörungen bei 18- bis 29-Jährigen plus 42% in 10 Jahren.
Ja.
Also, das fand ich schon ganz schön krass. So, für mich wäre das so eine Deutung dieser Entscheidungsparalyse, ne? Weil ich glaube, Leute, die Angststörungen haben, ist ja, oder Depressionen dann auch sowas vielleicht in die Richtung.
Mhm.
Das ist ja auch, das Gefühl hat, keine Kontrolle zu haben, glaube ich, ne? Und also, was denkst du, wir haben jetzt schon so ein bisschen angefangen, darüber zu philosophieren, woran es liegen könnte. Was denkst du, was sind die Ursachen?
Also erstmal zu dieser Zahl muss man natürlich sagen, wir haben natürlich angefangen, da viel mehr auch hinzugucken. Und da, wo man hinguckt, findet man auch was.
Ja.
Oder da, wo man sucht, findet man auch was. Deswegen sind diese Zahlen natürlich deswegen auch nochmal so krass angestiegen. Also vermutlich sind die in Wahrheit vielleicht auch nicht so sehr angestiegen, aber wir haben da jetzt so ein Bewusstsein für.
Ja, ich weiß nicht, Omnikrise, das ist ja auch so ein Begriff, der sich geprägt hat, ne, in der Zeit von Kriegen und von technologischer Entwicklung und von Zukunftsangst und so. Ich meine, in den 90ern oder 89 bin ich eingeschult worden, ja. Und das ist eine Zeit, 89, da ist die Mauer gefallen. Ich dachte so als Kind dann, weil meine Eltern das auch dachten, es wird keinen Krieg mehr geben. Ich bin so aufgewachsen mit, ich bin auch so aufgewachsen mit, oh, hohe Arbeitslosigkeit und ne, vielleicht kriegst du, ich bin Generation Praktikum, ich habe 16 Praktika gemacht. In meinem Leben, ich dachte, ich werde nie Geld verdienen mit irgendwas, weil ich immer nur Praktikantin bin. So, das ist mein Problem, jeder hat ja so seins. Aber ich dachte, es wird nie wieder Krieg geben. Und das kannst du ja jetzt von heute, kannst du das nicht mehr sagen. Weißt du, wie sich die Unternehmen entwickeln in diesem Land? Weißt du, wie sich unsere Sozialversicherungen entwickeln? Ne? Und da kann ich schon verstehen, dass man da Panik kriegt. Werden wir irgendwie unsere Kinder in den Krieg eingezogen? Also
auf jeden Fall. So. Ich wollte es gar nicht
relativieren. Nee, das meinte ich nur.
Ich wollte es gar nicht relativieren. Ich wollte nur diese
Zahl. Rede meine Krise nicht klein. Gar nicht. So, sonst nicht deine Art.
Ich wollte die Zahlen nicht relativieren, sondern die ein bisschen ins Verhältnis setzen, aber es ist auch eine, also da sage ich an einer anderen Stelle was zu, wo ich auch versuche, was zu relativieren und dann auch mir selber wieder ins Wort falle und mich frage, ist das ja eigentlich gerade Whataboutism so, weil es ist immer alles hart an der Grenze zu Whataboutism, aber manchmal kann man Sachen auch so ein bisschen relativieren und die einfach ins Verhältnis setzen und das auch irgendwie heilsam. Ich würde sagen, es ist total einfach nachvollziehbar. Also für viele, ich habe versucht, so dieses Thema Angststörung so ein bisschen einfach ins Greifbare zu holen, weil das vielleicht für manche noch so ein bisschen so ein Hokuspokus ist. Ich sage das jetzt mal so übertrieben. Aber ich denke, das ist ja ganz nachvollziehbar. Also weil in meiner Wahrnehmung ist Angst ja nichts anderes als, also man redet ja auch immer so eine Auswirkung von Angst ist dann so klassisch so Todstellen, Flucht, ne? Oder also irgendwie so Erstarren einfach. Ich würde sagen, das ist ja nichts anderes als ich bin ganz auf mich selbst zurückgeworfen, weil ich mich in so einer Situation wiederfinde, in der ich gerade mit mir selbst, bei mir selbst keine Möglichkeit finde, mir zu helfen. Also wenn jetzt der Säbelzahntiger vor mir steht, so, da hilft jetzt irgendwie nicht so viel.
Außer Todstellen.
Ich bin ganz auf mich selbst zurückgeworfen. Ich wüsste nicht, wie ich mir gerade irgendwie helfen kann. Und jetzt verbinden wir das mit dem, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Ja, wenn alles kann und nichts muss, wenn ich so viele Möglichkeiten habe und so überfordert bin, dass ich einfach nicht mehr wissen kann, was eigentlich nochmal das Richtige ist für mein Leben. Nicht weiß, welche Abbiegung ich im Kreisverkehr jetzt nehmen soll. Und wo das jetzt lang gehen soll und wo jetzt irgendwie das Ziel ist für mein Leben und der Sinn ist für mein Leben und so, weil es so viel geben kann. Und dann höre ich immer wieder in Gesprächen, gerade am Dienstag wieder passiert, Gespräche über Glaube und so, und dann, also weil ich dann Pastor bin, und dann höre ich immer den Satz. Ja, aber am Ende des Tages, ich finde ja einfach nur wichtig, dass jeder für sich selbst einfach wissen muss, was er will. Und ich will wirklich, also da muss ich wirklich jeden Funken Selbstbeherrschung, den ich in mir habe, in die Waagschale werfen, um da nicht völlig mich selbst zu vergessen. Weil ich denke, das ist genau das Problem. Weil jeder immer alles für sich selbst wissen muss. Und wie kann man denn da anders als Angst kriegen? Weil ich es doch einfach nicht mehr wissen kann. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. So jede höhere Instanz wird gecancelt. alles sozusagen, was mir mal irgendwie, vielleicht noch nicht mal normativ, aber sagen wir mal so intersubjektiv irgendwie so als Wahrheit gelten soll, wo man sagen kann, das gilt jetzt mal wenigstens für zwei Menschen gleichzeitig. Ja?
Ja.
Das ist ja schon für viele zu viel. Und deswegen heißt ja auch mein letztes Kapitel zum Beispiel Situationship, weil das sozusagen die Ausprägung schlechthin ist dieser Generation. Wir schaffen es noch nicht mal sozusagen, eine intersubjektive Wahrheit zu finden, die für zwei Personen einfach mal gleichzeitig gilt, die das dann vielleicht Beziehung nennen und sagen, diese und jene Dinge, die gelten jetzt für uns. Und dann kommt man in so Beziehungskonstellationen, wo Menschen dann sagen, ah ja, ich wusste jetzt ja gar nicht, dass wir hier gar keine offene Beziehung haben. Dann werden so Beziehungen so einseitig geöffnet und so. Und dann selbst, ich dachte, wir machen das jetzt einfach so oder so. Das kann man ja meinetwegen auch.
Dann ist immer eine andere intersubjektive Wahrheit offensichtlich mit einer anderen Gruppe geschlossen worden, nicht mit der Person.
Genau. Und da, wo man dann merkt hat, okay, ah nee, für diese beiden Personen galt das jetzt irgendwie doch nicht. So, und es kann so viel, und das ist doch einfach wahnsinnig beängstigend. Und dann zieht man, also dann ziehe ich, will von mir reden, dann ziehe ich mich zurück, weil mir dann alles zu viel ist. Dann stelle ich mich tot und dann gibt's, also reden alle davon, ich bin überfordert. Ich brauche mal wieder Me-Time. Ja.
Ja.
Brauche mal wieder Zeit für mich, weil mir ist einfach alles zu viel. Und es ist nicht, weil es vom Workload zu viel ist, sondern vom Mental Load zu viel. Und das ist doch total nachvollziehbar, dass sozusagen das alles kann, dass das zu Angst führt, dieses auf mich selbst zurückgeworfen sein und mich handlungsunfähig fühlen und ohnmächtig fühlen, weil ich einfach nicht weiß, wofür ich mich entscheiden muss.
Und, ja, und das Schlimme ist, dass der Mechanismus dann sein kann, auch ja. Ich lenke mich ab.
Ja.
Und es gibt so viele Ablenkungsmöglichkeiten, die super bequem sind, ne? Und dann bleibst du ja erst recht, und dann kannst du dich ja auch wirklich erst recht schlecht fühlen, weil dann bist du irgendwie 5 Stunden auf TikTok hängen geblieben oder so, aus Versehen.
Soll ich dir eine richtig coole Ablenkungsmöglichkeit empfehlen?
Ja, sag mal.
Triathlon.
Oh ne, auf gar keinen Fall.
Aber da, also du siehst, das ist schon spannend, weil wir drehen uns auch wieder sozusagen bei diesem Thema die ganze Zeit, wir kreisen die ganze Zeit um dieses Thema und kommen dann irgendwie, finde ich, also in meiner Wahrnehmung immer wieder an so einem Punkt raus.
Das war deine Strategie, ne?
Triathlon, genau, das war meine Strategie auch im Buch, weil also man kann in so einem dummen Satz vielleicht, in so einem Bild gesprochen, so zu viele Hasen sind des Jägers tot. Dann weiß ich ja nicht mehr, welchen Hasen ich erlegen soll. Oder man spricht ja auch so sprichwörtlich von so vor vollen Tellern verhungern, weil da zu viele Teller sind. Und dann weiß ich nicht, von welchem ich jetzt essen soll, weil ich nicht weiß, ob ich Bock habe auf Lasagne oder auf Schnitzel oder auf Falafeldürüm.
Das ist die Frage, wer der Hase ist. Der Angsthase, ne? Du bist doch der Angsthase.
Der Angsthase.
Du bist nämlich selbst Jäger und Hase.
Das ist so spannend, dass du das sagst. Ich habe das formuliert, aber hab's aus dem Buch wieder rausgeschmissen. Ich habe dann also so ein Teil formuliert, wo ich dachte, vielleicht dreht sich's aber irgendwann rum. Vielleicht ich bin irgendwann gar nicht mehr der Jäger, sondern selbst der Gejagte.
Ja.
Von so vielen Möglichkeiten.
Ja, das ist passiert an vielen Stellen in deinem Buch, dass du dann immer beides bist, ne?
Ja, total. Ja, und dann denke ich mir, okay, dann suche ich irgendwas, was mich so sehr ablenkt von all dem, dass ich darüber nicht mehr nachdenken muss. Und meine Metapher dafür ist eben Triathlon. Für andere ist das was anderes.
Mhm. Ja. Wir haben vorhin schon gesprochen über Scheitern, über Vulnerabilitäts-Content.
Ja.
Was würdest du sagen, weil du ja vorhin auch gesagt hast, und da sind wir noch gar nicht hin zurückgekommen, weil es ist ja nicht nur Negatives, was sichtbar wird. Ne? Es gibt ja schon auch Menschen, die andere Menschen in Social Media kennenlernen.
Mhm.
Wo man, dass man sich zugehörig fühlen kann in bestimmten Communities, dass man Themen finden kann, die andere für einen aussprechen, die man sonst so nicht gefunden hätte, wenn man vielleicht auch einfach irgendwo in einem Dorf wohnt, ne? Also wir zum Beispiel auch im Jugendnetzwerk, wir kriegen schon häufiger mal Nachrichten oder Leute sagen, boah, danke, dass ich euch gefunden habe. Und es ist voll schön. Also man kann sich da auch finden und gute Sachen finden. Wenn wir jetzt über das Scheitern sprechen, ja, weil du auch gesagt hast, das kann ja eigentlich was Gutes sein, dass wir auch Gefühle zeigen, aber eben nicht, wenn es dann umgekehrt ist. Also was würdest du sagen, es gibt ein gutes Scheitern im öffentlichen Raum und was könnte das bedeuten?
Auf jeden Fall, also definitiv. Also nicht nur Gefühle zeigen können manchmal, sondern das ist Leben. Also wer nicht fühlt, lebt nicht. Also das geht gar nicht anders. Gefühle, die müssen raus, die sollen raus, aus einem ganz einfachen Grund, weil die finden ihren Weg eh raus. Und wenn du die nicht bewusst sozusagen rauslässt auch, dann die nicht raus dürfen, dann ändern die ihre Strategie so lange, bis die rauskommen irgendwann. Irgendeinen Weg finden die immer raus. Und wenn es sich dann irgendwie körperlich ausagiert oder so. Es ist fantastisch, dass es so einen Ort gibt. Ich rede jetzt ganz anders darüber. Es ist fantastisch, dass es so einen Ort gibt wie Social Media und Instagram, wo das passieren kann.
Ja.
Und das revidiert nichts von dem, was ich eben gesagt habe. Du hast am Anfang gefragt, es gibt so ein Mysterium. Ob es ein Mysterium gibt, das ich auflösen will, dann habe ich gesagt, nee, und auch das hier ist eins und das will ich nicht auflösen. Ich würde das mal nennen, das ist das Mysterium der Gleichzeitigkeit, dass manche Dinge einfach gleichzeitig da sind. Und ich glaube, man kommt umso besser durchs Leben, Man ist umso resilienter, umso mehr man das aushalten kann.
Die Spannung, ne?
Die Spannung, genau. Ich war dieses Jahr sehr in Kontakt mit Tod und Trauer und habe gemerkt, wie gleichzeitig die Dinge sind.
Mhm.
Das Schöne und das Schwere zu merken, da ist eine ganz wichtige Beziehung zu Ende gegangen. Und gleichzeitig habe ich dadurch gemerkt, wie viel andere wichtige Beziehungen und tiefe Beziehungen ich in meinem Leben habe. Und das gleichzeitig da. Und das eine revidiert nicht das andere, aber es ist eben beides nebeneinander da. Und ja. Es passieren auf einmal neue Sachen und Dinge verschieben sich im Leben, die total schön sind. Und trotzdem ist Tod und Trauer immer noch da. Und das jetzt mal ganz zugespitzt, ne, und sagen, also, und das ist sozusagen was, das habe ich da nochmal ganz neu für mich gespürt und kennengelernt und merkt, das ist in allen Bereichen im Leben so. Also, die Dinge sind gleichzeitig. Deswegen revidiere ich auch immer wieder, was ich da schreibe oder formuliere das so, ne, ich falle mir immer wieder selbst ins Wort. Und würde sagen, es ist fantastisch, dass Instagram gibt, fantastisch, dass Menschen sich da austauschen können. Endlich gibt es für Menschen eine Plattform, wo Menschen sich, die ähnlich denken und ticken, gegenseitig erreichen können, was so vorher gar nicht ging.
Mhm.
Ist doch, besser geht's doch gar nicht.
Ja, guck was? Mal, du hast doch deine Lösung für deine unendliche Freiheit. Also man muss einfach nur die Balance finden zwischen Sicherheit und Freiheit. Ne?
Ja.
Einfach nur, ganz genau. Einfach.
Das ist ganz einfach, ja, okay. Ah, Mann, ey, das ist jetzt erst drauf gekommen, ey. Dann hätte ich mir das alles sparen können mit dem Buch und so. Einfach das nächste Mal, bevor im nächsten Buch komme ich erst in den Podcast und dann versuche ich ein Buch zu schreiben, vielleicht muss ich dann nicht mehr.
Das wird ein ganz langweiliges Buch dann. Weil du so voller Gleichmut bist, schreibst du als nächster Dalai Lama sozusagen. Ich halte alles aus.
Ja.
Du schreibst, wovon du abhängig bist, ist dein Gott. Wer oder was ist der Gott unserer Generation?
Aufmerksamkeit.
Dopaminsucht.
Das ist auch so geil, wenn du bei Instagram seit diesem Update ist jetzt oben rechts, ne? Oben rechts dieses Herzchen da so rot leuchtet. Da so eine rote Eins daneben ist oder so ein roter Punkt, dass du
ja.
weißt.
Mhm.
Na, da gab's irgendwie ein Like oder ein Follow oder ein Kommentar oder so.
Ja.
So mega.
Das ist bei dir dauernd, ne?
Hey, ich bin ja jetzt so Part-Time-Influencer. weil man muss ja dann irgendwie auch sein Buch irgendwie, nee, muss man nicht, aber ich will das irgendwie auch vermarkten. Und das ist schon spannend, wenn man jeden Tag was postet auf einmal. Es ist witzig, immer wenn ich auf Posten drücke, ich habe richtig Angst, da Menschen zu vergraulen, weil ich denke, oh, da hat doch gar keiner Bock drauf, sich das jetzt anzugucken, was ich da gemacht habe. So meine People-Pleasing-Anteile, die ja auch irgendwie wahrscheinlich jeder hat in dieser Generation. Und dann aber, wenn Leute das dann liken und toll finden und kommentieren und so und sagen, oh, das ist aber so witzig. Mega.
Ja.
Also, und ich würde sagen, es ist so ein, das ist die Währung, mit der auch irgendwie so Social Media funktioniert, ist Aufmerksamkeit. Oder ich weiß nicht, ob Währung das richtige Wort ist, aber.
Oh, ja, ich meine Social Media. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die nächste Jahreslosung.
Ja.
War ja letztes Jahr. Nee, vor 2 Jahren, ne?
Ja.
Glaube ich. Du bist ein Gott, der mich sieht.
Du bist ein Gott, der mich sieht, ja. Und das ist wirklich krass. Also jemand, der mich einfach so sieht und einfach so da ist und so. Und während die Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist, wünsche ich mir selber ein Leben zu leben, in dem ich es auch wieder schaffe, meine Aufmerksamkeit ganz an einen Ort zu richten oder an ganz bestimmte Personen zu richten und so. Und das wäre das beste Leben, das man leben kann. Das beste Leben, das ich leben kann. Am Ende des Tages ist ja doch Gottes Beziehung auch nichts anderes sozusagen. Die Frage danach, ich denke jetzt gerade an Matthäus 6, 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, kann man ja auch einfach mal in andere Worte gießen, so. Also richte doch mal deine Aufmerksamkeit sozusagen auf das, was da vielleicht vor dir war im Leben, wo du hergekommen bist und wo du hingehst und so. Das sage ich ja ganz am Anfang. Einfach nur diese Frage, womöglich, ganz eventuell, habe ich mir dieses Leben ja nicht selbst gegeben. Ja, von Viktor Frankl, der dann irgendwann gesagt hat, ja, ich habe ja einen Bauchnabel, ne? Der weist mich ja ständig darauf hin, dass da schon mal was vor mir war.
Ah, okay.
Und sagt dann so, es sei denn, du hast vielleicht auch schon pränatal ETFs bespart, dann hast du aber vielleicht, also bist vielleicht auch irgendwie dein eigener Gott und so. Und
das ist jetzt von dir, nicht von Viktor Frankl?
Nee, genau, das eine war von Viktor Frankl und ich mache daraus dann immer sowas sehr viel.
Du aktualisierst das ein bisschen.
So, genau, das ist ein schönes Framing dafür, ja.
Viktor Frankl, für die, die das nicht wissen, ist Auschwitz-Überlebender und ein Wiener Arzt.
Begründer der Logotherapie,
genau.
Der hat sozusagen mit den Menschen genau danach gesucht, wofür lebe ich denn eigentlich? Der sagt, jemand, der keinen Sinn hat, lenkt sich den Rest seines Lebens einfach nur ab.
Ja.
So, und deswegen finde ich das Ganze natürlich für mich als Pastor und Theologe wahnsinnig anschlussfähig. Weiß ich nicht, in welchem Buch der das gesagt hat, aber es steht in meinem Quellenverzeichnis. Der hat so viele Bücher geschrieben und die sind auch alle eher dünn und so. Und deswegen weiß ich da nie, wo was steht.
Okay, also schlag das in Janiks Buch nach. Ich mache das noch und dann schreibe ich das in die Shownotes. Bertelsmann Stiftung 2024, ich habe wieder eine Studie. Fast die Hälfte der 16- bis 30-Jährigen in Deutschland fühlt sich einsam. Du hast geschrieben, wenn du nur für dich lebst, wirst du auch niemandem fehlen, wenn du nicht mehr da bist.
Ja.
Ist das eine Beobachtung oder eine Warnung? Herr Prophet.
Nein, das ist nicht. Wie können wir das so hoch aufhängen, wie es irgendwie geht? Das ist eine These, die ich mal so aufgestellt habe. Und die müsste noch zu überprüfen sein jetzt, weil wir ja gerade in dieser Phase sind, wo so mit 30er dann halt irgendwie so Weltreise machen und ihren Job kündigen und so. Da habe ich gedacht, wenn das möglich ist, also wenn du ein Jahr durch die Welt reist, dann kannst du das schon machen, aber dann hast du halt auf die Karte gesetzt, ich kümmere mich um mich. Und das mag auch sein und man kann das ja auch als Investition begreifen in mich, damit ich danach mehr Energie habe, mich wieder in andere zu investieren. Das kann ja ganz fantastisch sein. Das ist ja dann auch, ist ja jeder Urlaub im Mini-Format funktioniert ja so irgendwie auch, ne? Irgendwie dieses Gefühl haben, ich bin wer und so, das kommt, glaube ich, sehr durch einfach meine Theorie, auch aus meiner christlichen Weltsicht heraus, so durch gebraucht werden, durch seinen Nächsten lieben, irgendwie Verantwortung übernehmen für wen anders und sowas. Das, was ich erzählt habe am Sonntag über den Gottesdienst, dann wollte ich einfach 2 Monate Weltreise machen. Das ist genau das, dieser Widerspruch. Ich will dann einfach weg aus aller Verantwortung, aber wenn ich die wahrnehme und dann einfach da bin, dann mache ich so tolle Resonanzerfahrungen. Ne, kann man auch mal ein bisschen, um nochmal einfach ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, ein bisschen Hartmut Rosa lesen. Mache ich so tolle Resonanzerfahrungen. Und das nur, weil ich irgendwie diese Verantwortung angenommen habe, vor der ich dann manchmal auch irgendwie fliehen will. Dann möchte ich auch das nochmal wiederholen von eben, die Gleichzeitigkeit der Dinge, irgendwie wichtig sein für andere Menschen, ein erfülltes Leben leben, das gibt's irgendwie nur in Gemeinsamkeit mit dem Schweren. So, es gibt nicht dieses Good Vibes Only Ding, so die Abwesenheit von Schwerem und dann ist einfach alles nur toll und so. Das funktioniert nicht. Und da ist dann auch mein Beispiel aus dem Triathlon-Training. Ich erreiche eben nur dieses Ziel durch irgendwie Konstanz, durch Training, durch Dinge wiederholen, auch dann zum Training gehen, wenn ich keinen Bock da drauf habe und so. Und es gibt nicht nur irgendwie diesen Moment von über den roten Teppich laufen am Ende vom Ironman und sich freuen und alles ist geil, sondern da waren halt irgendwie 8 Monate Training vorher.
Mhm. Da habe ich noch ein Zitat für dich. Ja. Schmerz ist unausweichlich, aber Leiden ist optional.
Schmerz ist unausweichlich, aber Leiden ist optional. Verstehe ich nicht.
Das menschliche Leben ist, die Grundbedingung ist Schmerz auch mit, das, ja, was du eigentlich gerade gesagt
das
hast.
Das verstehe ich.
Und wie sehr du aber in dem Schmerz bleibst, auch wenn er schon vorbei ist, das ist optional.
Okay, jetzt habe ich es verstanden.
Das Leiden, so, das ist damit gemeint. Musste ich gerade dran denken.
Jetzt habe ich es verstanden. Genau, total. Und das ist eine bewusste Entscheidung auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal für was. Und deswegen leide ich ganz bewusst, um da ans Ziel kommen zu können und so. Und sag dann auch irgendwie, ich kann ja... eigentlich total doof, aber dann habe ich geschrieben auch, ja, ich rufe ja da nicht bei der Ironman GmbH an und sage, könnt ihr mir mal das Ziel entgegentragen? Aber ganz oft wird irgendwie sonst so gelebt, irgendwie auch in Beziehungen und so. Dann ist so dieses, ja, ich bin halt einfach so. Mhm. Entweder du passt dich mir an oder ich gehe. Das ist so, als würde ich sagen, trag mir mal das Ziel entgegen. Aber da versteht jeder, dass das nicht geht.
Ja, obwohl man oft andersrum formuliert, habe ich das Gefühl, man formuliert immer, du bist halt so, ne? Ja, in der Regel, um es ja von sich abzuweisen.
Ja, das kann
ich auch, bin halt, ja, so, wäre ja schon... Aber das wäre schon der, wenn man schon die Flucht angetreten hat.
Ja.
Die größte Ironie meiner Generation. Über Achtsamkeit reden, während wir alles gleichzeitig machen. Da gibt's auch in der FOMO-Forschung, habe ich was gefunden, dass Achtsamkeit eine super Konsumkategorie ist. Es gibt Apps und Retreats und Content zu Achtsamkeit. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt auch gerade schon besprochen haben, dass mit der Lösung dann dass dadurch, dass ein Aufmerksamkeitsmarkt entsteht, dass es damit schon wieder Teil des Problems ist, dass es eigentlich lösen soll. Und du nennst es Ironie. Das hört sich aber irgendwie auch nach einer Falle an, schon wieder.
Wie meinst du nach einer Falle?
Ja, weil man wieder was zu lösen versucht und schon wieder wird es Teil zum Problem. Die Lösung ist schon wieder Teil des Problems geworden. An sich ist Achtsamkeit ja nichts Schlechtes. Aber vielleicht landen wir jetzt auch insgesamt immer da. Also das habe ich so das Gefühl, ne, dass wir uns so ein bisschen auf... Zentrale Aussage deines Buches, dass das dazwischen eigentlich das Interessante ist.
Ja, also ich finde das total gut, weil genauso wie unser Gespräch funktioniert, funktioniert dort das Buch. Ich gucke mir einfach ein und dieselbe Sache aus verschiedenen Perspektiven an. Also das ist weniger so linear, wir gehen jetzt hier von A nach B, sondern wir haben hier einen Gegenstand und den schaue ich von da und von da und von da und von da mal an und merke immer wieder, ah, okay, im Kern zielt es irgendwie auf eine ähnliche Frage ab und versuche eben dieses Problem so gut zu beschreiben, was ich am Anfang meinte, ne? dass Menschen merken, ah ja, stimmt, nee, das ist wirklich irgendwie das Problem, jetzt mal aus allen Perspektiven betrachtet. Also aus vielen, aus allen ist es wirklich ein zu hoher Anspruch. Dieses ganze Achtsamkeitsthema ist natürlich, also das ist genau, das ist auch wieder sehr gleichzeitig. Es ist total gut, dass Menschen anfangen, auf sich selbst zu achten, und dann ist es wieder total absurd, wenn irgendwelche hochdotierten Manager ihr inneres Gleichgewicht finden wollen, aber am Ende des Tages ist das dann auch wieder nur ein Akt der Optimierung, um irgendwie gut Entscheidungen treffen zu können und sowas. Und dann, um dann wieder damit Geld zu verdienen und so. Ich sage, ja, okay, das ist jetzt, glaube ich, dann ist es auch wieder keine Achtsamkeit mehr, sondern Selbstoptimierung. Und da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz.
Mhm.
Oder?
Was ist der Ausweg?
Auf die Frage war ich nicht vorbereitet.
Wir haben ja nicht angekündigt, dass es Lösungen gibt, stimmt. Okay, lass mal.
Was ist der Ausweg? Das ist so eine gute Frage. Und das ist überhaupt ja die Frage bei diesem Buch. Das Buch ist vielleicht auch so ein bisschen wie so ein Labyrinth, durch das man durchgeht, die ganze Zeit so den Ausweg sucht und vielleicht am Ende auch findet. Der Ausweg ist vielleicht, diese Gleichzeitigkeiten mal auszuhalten, allein schon festzustellen, dass jetzt, ich bin jetzt achtsam, halt eben nicht das Rätsels Lösung ist, dass ich jetzt hier mein 6-Minuten-Tagebuch jeden Tag mal aufschlage und da ein bisschen da umeinander journal und da ein bisschen was aufschreibe, ist zwar nett und auch hilfreich, aber halt nicht. Das ist jetzt nicht der heilige Gral, um durchs Leben zu kommen. Aber es ist gut und es ist einfach total gleichzeitig. Und vielleicht muss man die Dinge einfach wieder so ein bisschen an ihren Ort rücken jeweils. Und es ist auch gut, sich selbst zu optimieren, aber es ist auch nicht irgendwie alles. Es ist auch nicht gut, sich einfach nur gehen zu lassen. Es ist nicht gut, irgendwie nur Weltreise zu machen, aber es ist auch nicht gut, irgendwie nur in allem Verantwortung zu tragen und denken, ich muss jetzt hier, also die andere Seite der Medaille wäre ja, ich bin jetzt für alles und jeden verantwortlich. Und mache mir hier jede Stimmungsschwankung meines Gegenübers zu meinem Problem und zu meinem Thema und so, ne?
Mhm.
Und ich glaube, die Dinge wieder ein bisschen zurück an ihren Ort zu rücken einfach und zu sagen, alles findet irgendwie seinen Platz, wie in so einem Wohnzimmer, das eingerichtet wird. Ist schon auch so eine gewisse Grundordnung, die irgendwie auch so einen Sinn ergibt.
Ja.
Komplett random geht's nicht. Also geh mal in ganz viele unterschiedliche Wohnzimmer von unterschiedlichen Menschen. Hat natürlich jeder andere Bilder hängen, andere Couch stehen und einen anderen Fernseher oder was weiß ich, oder anderes Bücherregal. Aber so sehr unterscheiden sich Wohnzimmer jetzt nicht. Die sind schon alle sehr ähnlich aufgebaut, ne? Hat schon irgendwie alles.
Es gibt auch einfach Orientierung.
Genau. Genau. Meistens stehen da irgendwie ein paar Regale rum, dann stehen ein paar Bücher, so eine Kommode oder so, da steht da so ein Fernseher drauf. Dann hat man da vielleicht noch einen Tisch, einen Esstisch oder sowas. Das ist jetzt auch keine Rocket Science, ein Wohnzimmer einzurichten. Ob das dann am Ende sehr schön ist und so, ist ja eine Geschmackssache. Die meisten Wohnzimmer auf der Welt findet man ja eh auch doof. Und man denkt so, hey, würde ich nie so machen.
Gut, dass die meisten Wohnzimmer nicht dein Wohnzimmer sind.
Genau.
Brauchst ja nur deins eigentlich.
Genau. Und so, und das finde ich irgendwie ein gutes Bild auch für, also irgendwie steckt da so eine Form von Selbstentfaltung drin, die total gut ist. Aber am Ende ist es dann doch auch relativ ähnlich, so das Menschsein. Mhm. Und ich glaube, das finde ich irgendwie ein sehr gutes Bild für das, was ich da versuche zu beschreiben. Dieses, alles kann, nichts muss, und jeder muss sich jetzt nochmal hier aber wahnsinnig selbst entdecken und selbst erfinden und Selbstliebe betreiben und sich selbst optimieren. Weiß ich nicht, vielleicht sind wir uns dann am Ende des Tages doch auch alle so sehr ähnlich und so, und vielleicht ist das ja auch schön, das nochmal neu anzugucken und zu sagen, es ist ja auch schön, dass wir uns ähnlich sind. Schlecht ist das nicht, oder?
Du, am Ende machst du doch nochmal so ein bisschen Lösungsversuch, ne?
Ja,
am Ende des Buches.
Ja.
Da zitierst du Kant. Wir sollten wenigstens so tun, als gäbe es einen Gott.
Ja.
Also, weil religiöse Praxis Halt gibt und ethische Orientierung bietet und Einsamkeit durchbricht.
Ja.
Glaubst du das wirklich, oder ist das jetzt dein letzter Ausweg aus der Argumentation?
Nee, da bin ich fest von überzeugt. Das ist richtig gut. Eine Geschichte von letzten Sonntag. Da hatten wir eben einen Gottesdienst in der Gemeindegründung. Und dann war da ein Freund da. Und der hat gesagt, den hat das total gerührt auch und so. Und der würde sonst jetzt nicht in den Gottesdienst gehen. Und der hat dann auch so wirklich mit Inbrunst so mitgesungen und die Lieder mitgeschmettert und hat mich auch während der Predigt so ganz aufmerksam angeschaut und so. Ich habe gemerkt, das macht was mit dem. Und das hat er mir auch gesagt danach und war ganz, ganz beseelt und dankbar und so. Und hat er zu mir am nächsten Tag gesagt, du weißt ja, also ich fand das alles voll schön, aber ich bin ja nicht so religiös. Und da habe ich gedacht, ja, nee, also zum einen glaube ich, genau das ist es irgendwie, diese Gemeinschaftserfahrung zu machen, und genau das ist sozusagen Gott, den in all dem so zu erleben. Und würde sagen, da hat der genau das zu 100% so erlebt. Also diese religiöse Gemeinschaftserfahrung von zusammen singen, zusammen glauben, zusammen auf irgendwie dieselbe Predigt hören, das hat so eine Form von Einsamkeit und eine Form von irgendwie in meinem Trotz sein und die ganze Zeit getrieben sein einfach durchbrochen für einen Moment.
Ja. Und interessant, dass er dann aber sagt, ich bin nicht so religiös, was sich ja so anhört wie, ich kann hier nicht performen. Also auch da ist für mich gerade wie so ein Performance-Druck. Hörte sich für mich an, ne?
Wie meinst du Performance-Druck?
Als hätte er erwartet, dass er da auch performen müsste. Also ich bin nicht so religiös, du weißt ja, ich bin nicht so religiös.
Ach so, nee, so gar nicht.
Ich habe schon gehört, dass er es dann auch als gut empfunden hat, aber schon alleine, dass der Gedanke da war, er hätte religiös sein müssen, um davon teil zu sein. Ja. Das heißt, auch, dass die Religiosität verbunden ist mit der Vorstellung, performen zu müssen. Also, ich muss da funktionieren, damit ich da reinpasse, sozusagen.
Ja, also ich glaube jetzt gar nicht performen, weil er hat da total performt. Im Sinne, also er hat da total mitgesungen und
ja,
so.
Nee, ja, genau. Aber ich meinte das auch eher dieses Performance-Druck-Thema.
Ja.
Dass man immer reinpassen will und dann nur durch eigene Leistung. Und darum ging es ja jetzt dann gerade nicht, ne?
Ja, genau. Der hat schon irgendwie dann nochmal gekennzeichnet. Irgendwie passe ich ja aber dann doch nicht so richtig rein. Und ich war so, doch, weil mehr mache ich ja auch nicht. Also ich meinte dann so, ich gehe ja auch nicht sonntagsabends dann nach Hause und dann trifft mich irgendwie noch der Schlag. Und dann war das jetzt irgendwie Gott, den ich noch erlebt habe oder sowas. Dann sag ich, nee, für mich war das auch genau das. Diese Gemeinschaftserfahrung und so. Diesen gemeinsamen Inhalt, um den sich die Lieder und die Predigt gedreht hat. Und für den war das ja sozusagen mindestens das, was Kant gesagt hat. Also der hat mal so getan, als würde es den irgendwie geben und das hat ihm total geholfen. Und ich würde sagen, für mich geht das dann noch weiter. Ich tue nicht nur so, als würde es den geben, aber ich merke, wie das Menschen auf jeden Fall hilft. Und glaube natürlich, dass in der ganzen Form auch der Inhalt drinsteckt und das auch wirklich passiert. Und habe das dann gedeutet für den, habe gesagt, nee, pass mal auf, ich würde schon auch sagen, dass das Gott war. Ja, du hast dann andere Worte für. Und dann habe ich versucht, ihm so ein paar Worte zu leihen.
Ja.
Ja, nee, ich glaube, das
Was ist hat Gott. Er dazu gesagt? Dazu gesagt, dass mich trifft abends auch nicht der Schlag.
Hat er gelacht. Wir lachen viel zusammen. Und ich glaube, das ist so irgendwie bei dem gelandet. Also es war mehr so ein, vielleicht auch das, was du sagst. Und so, der hat dann gemerkt, ah stimmt, nee, ich brauche hier nicht noch sowas extra, so ein Extra oder so. Ich brauche hier nicht noch irgendwie das Premium-Abo, damit ich irgendwie so exklusiven Zugang habe zu Gott, so, sondern ach so, stimmt, das ist das ja. Und wenn das ist, dann ist das vielleicht dem so, das ist jetzt Spekulation von mir, dem vielleicht so ein Stück näher gerückt, weil er dann gemerkt hat, ah ja, okay, gut, das ist es dann auch schon.
Irgendwie. Ja, aber wenn du dazu wirklich dazugehören willst, kaufst du jetzt diesen Milchaufschäumer.
genau. Und so eben nicht so. Und das einfach für die Leute so neu zu deuten und würde sagen, ja, das hilft wirklich, weil diese einfach dann in so einem Gottesdienst sitzen und da so eine Gemeinschaftserfahrung zu haben, das ist natürlich das heftigste Kontrastprogramm und das durchbricht natürlich genau all das, worüber wir gesprochen haben, weil da geht's mal nicht nur um mich, das ist was Gemeinsames. Da geht's um Gemeinschaft, die nicht verzweckt ist. Wir haben dann da, in unserem Fall gibt's dann da irgendwie, wir haben ja gesagt, es muss halt die besten Zimtschnecken der Stadt geben. Den besten Cappuccino geben. Einfach damit das richtig Bock macht, zusammen zu sein. Damit es einfach, damit Leute dann einfach sagen, ja, das ist jetzt einfach schön, hier zu sein. Und ich krieg das einfach so for free. Ich muss dafür nichts zahlen. Ich bin einfach da. Und dann bin ich einfach da im Moment irgendwie. Und wann habe ich mal irgendwie sowas? Denk dann an das aus dem Johannesevangelium, Johannes 15. Niemand hat größere Liebe als er, der sein Leben gibt für seine Freunde oder so. Geht auch dieser eine Vers, ne? So Pi mal Auge geht er so.
Du bist der Pfarrer hier.
Und dann habe ich gedacht, einfach irgendwie das Beste von dem, was man hat, irgendwie so zu geben. Und wenn das mein Leben ist, oder in dem Fall ist das halt irgendwie Zeit und gute Zimtschnecken und Kaffee und so, und dann können Leute da irgendwie merken, ach guck mal, hier ist irgendwie so eine Gemeinschaftserfahrung, die ist gespeist sozusagen vom Besten, was wir irgendwie geben können und bringt uns irgendwie zusammen und da ist mal Aufmerksamkeit für eine Stunde einfach an diesem Ort und das habe ich da irgendwie so erlebt und das ist für mich dann und da merke ich immer wieder, boah, das ist es hier. Ich will gerade, also ein Tag an diesem Ort, in diesem Zustand ist besser als 1000 sonst wo.
Ja.
Und das erlebe ich dann irgendwie da, dieses ganz Dasein mit diesen Menschen, weil alle Menschen sich für diese Stunde darauf eingelassen haben, bei 25 Grad und Sonne irgendwie an so einem 3. Mai am verlängerten Wochenende zu sagen, ich hocke mich da jetzt eine Stunde rein für so einen Gottesdienst. Und das sozusagen was Heiliges, also heilig, ne, vom Alten Testament, dieses, also abgesondert, irgendwie anders. Mhm. Das ist mal abgesondert von allem, was sonst irgendwie passiert. Und da passiert irgendwie sowas ganz anderes einfach.
Ja.
Und da denke ich, das ist irgendwie, das wäre für mich so ein Lösungsansatz. Und das erlebe ich auch immer wieder. Und es ist aber spannend, wie wenig ich das schaffe, in meinen Alltag zu implementieren. Und da bin ich trotzdem lost. Und deswegen bin ich sozusagen der losteste Pastor unter allen, um so ein bisschen...
Nenn dich doch so auf Instagram Lost Pastor.
Der losteste Pastor
unter allen. Honey Badger, aber du kannst mal über Umbenennung nachdenken.
Vielleicht, ja, so angelehnt an Paulus, der sagt, ne, ich bin hier der erste oder der größte Sünder unter allen. Ja, ich bin auch irgendwie der losteste Pastor unter allen, der irgendwie auch einfach nach Sinn sucht, obwohl er es irgendwie gefunden hat, das auch sehr gleichzeitig in meinem Leben.
Ja.
Also ich habe diese nicht tot zu kriegende Hoffnung in mir, auch trotz Tod und Trauer. Und gleichzeitig suche ich auch nach meinem Leben, das irgendwie sich diesem Sinn so annähert und angleicht und auch danach aussieht und so und denkt dann, nee, klappt das auch nicht irgendwie. Und gleichzeitig habe ich's.
Ich überlege, ob das auch was mit Social Media zu tun haben könnte, dieses Gefühl, oder ob das einfach nur, wie Ariadne von Schirach das nennen würde, Philosophin, die auch im Podcast mal, weil sie hat es Beleuchtungswechsel genannt. Sie hat auch jemanden damit zitiert, dass es auch eine Grundfrage aller Menschen immer ist, ne? Zu jeder Zeit, nur die Beleuchtung ändert sich. Mhm. Also wir werden von dem Schein unserer Handys beleuchtet sozusagen. Weil ich habe gerade überlegt, verlieren wir den Kontakt zu uns selbst, wenn wir Instagram Stories machen, oder finden wir uns dort manchmal auch? Also weil du redest über Zimtschnecken, ne? Und ich kann mir die super vorstellen. Ich habe auch richtig Bock, jetzt eine zu essen. Und es ist wie auf Instagram. Du siehst es dann in der Story vielleicht von eurer Gemeinde und denkst so, oh geil, jetzt will ich auch eine. Also bringt uns das näher hin oder bringt es uns weg? Oder sind wir schon wieder in diesem Bereich dazwischen?
Ich habe da auch schon Teile von mir gefunden, die mir geholfen haben. So, die ich dann auf einmal in mein Leben so eingebaut habe. Einfachstes aller Beispiele, ein Rezept.
Super,
perfekt. Mega. Ja. So, besser geht auch nicht. Ich habe da schon so viele Rezepte gefunden, wo ich dachte, das ist jetzt gelöst, das Problem. wenn ich das hier jetzt mal koche, also das sehe ich nur schon und denk, boah, das scheppert anders. Ja, und das habe ich dann so ein paar Mal gemacht und ja, mega, fantastisch. Ja. Und hat ja mein Leben irgendwie wirklich, also buchstäblich verändert. Aber mal, ich verliere mich da mehr, als dass ich mich finde. Also es hält sich nicht ganz die Waage. Also der Return of Invest von der Zeit, die ich da reinstecke, ist nicht so wahnsinnig hoch.
Gott wird auch dich verlorenes Schaf da finden in deinem tiefen Tal.
Da, genau, ja.
Den Lost Pastor.
Ja, ist so.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen für dich, sind die Standardfragen.
Ja.
Die bekommen alle Gäste. Die eine ist, wenn du eine Bühne hättest und dürftest dir das Publikum und dein Thema selbst aussuchen, vor wem würdest du über welches Thema sprechen wollen?
Also, es kommt natürlich mein Buch raus. Ich habe natürlich schon Bock einfach auf so eine erste Lesung, ne? So eine erste richtige Lesung. Das fällt mir schon als erstes jetzt auch ein.
Wer soll zuhören?
Alle, die richtig Bock haben, zuzuhören. Aber die Leute, so die erste und wichtigste Zutat, sage ich mal, ist Bock im Publikum. Ja. Und wenn die das hätten, das wäre richtig gut. Würde sagen, ja, das, wo wir gerade am Ende drüber gesprochen haben, ne, es spitzt sich dann schon auch wieder alles zu für mich im Leben in dieser Kontrasterfahrung mit, wir müssen wenigstens so tun, als ob es einen Gott gäbe, also auf einer Bühne zu stehen und irgendwie von der guten Nachricht irgendwas zu sagen, hat sich für mich als irgendwie so eine der schönsten und besten Erfahrungen irgendwie rauskristallisiert im Leben, und das würde ich auch einfach so weitermachen. Das ist so ein klassisches Better than Sex Ding. Ja, weil es einfach so eine viel höhere Halbwertszeit hat. So, Menschen freuen sich da auch noch nach Wochen drüber. Ich mich auch. So. Und da würde ich schon sagen, dass also eine Bühne, wo vor der Menschen sitzen, die richtig Bock haben zuzuhören, das Ziel von diesem Ganzen ist schon, darüber nachzudenken und zu sprechen, warum ist das denn mit Gott alles gar nicht so scheiße? Ja, also das ist so, und so funktioniert, ne, weil so funktioniert, so rede ich gerne darüber, und so funktioniert auch das Buch, weil es alles so, ich gehe da erstmal so low-key ran und sag erstmal, Leute, wir nehmen erstmal so einen Anlaufweg und so, und dann merken am Ende, ja, vielleicht ist das ja, weil wir haben jetzt lange das Problem beschrieben und wie im Buch auch, und am Ende haben wir gesagt, ah, guck mal, da gibt's ja auch noch so eine Kontrasterfahrung, weil umso tiefer man da eintaucht, umso größer wird ja auch die Sehnsucht sozusagen nach der Lösung irgendwie, und dann merke ich immer wieder, warum die gute Nachricht, warum die tatsächlich die gute Nachricht ist, ja.
Zweite Frage. Digitale Kirche. Was ist das für dich?
Ja, digitale Kirche ist das, was wir eben gesagt haben. Das ist sozusagen für mich eine ganz positive Ausprägung von Social Media. Irgendwie so ein Ort, an dem sich Menschen finden, die ähnlich ticken und so, die da auch ihren Glauben leben können und da eine Bereicherung erfahren für ihr Leben. Ja, und ganz praktisch ist das für mich in den letzten Wochen auch Bilder hochladen von Zimtschnecken, von Menschen, die in der Gemeindegründung waren.
Typisch die Bayern, wie der Söder, immer nur Essen posten.
Ja, genau. Ja,
der
ja,
seine
ja.
Wurst und du dein.
Ja, genau, deswegen, das ist so, wenn man in Bayern Gemeinde gründet und dann nicht regelmäßig was vom Essen postet, dann wird man von Markus Söder persönlich umgetackelt. Dann wird man da immer halb hoch abgegrätscht auf dem Weg zum Gottesdienst. Ja. Ja, aber jetzt müssen wir vielleicht auch Zimtschnecken machen, so mit Leberkäsgeschmack oder so. Oder Weißwurstgeschmack.
Stimmt, es gibt ja so verschiedene Zimtschnecken.
Ja, genau. Mit so vielleicht Weißwurst-Topping.
Ja, weil es gibt diese Rezepte, Hackfleisch und Zimt, ne? Das ist ja gar nicht so ungewöhnlich.
In meiner Welt ist das sehr ungewöhnlich.
Ja, aber das Also google mal Hackfleisch mit Zimt. Das gibt's. Ja, die Hackfleisch-Zimtschnecke, aber auch bitte vegan. Variant.
Okay, mache ich mal.
Für den Mittagssnack. Ja, danke schön.
Ja.
Das war's schon. Das war der Yeet Podcast. Wenn ihr mehr über Jannik Müller und sein Buch erfahren wollt, dann lest doch in den Shownotes noch nach. Da haben wir das Buch euch verlinkt und auch deinen Instagram-Account. Und wenn ihr mehr über das Yeet-Netzwerk wissen möchtet, dann abonniert unseren Newsletter unter yeet.de/Newsletter. Und da bekommt ihr Social-Media-Tipps und Tricks und erfahrt Neuigkeiten aus dem Netzwerk. Und wenn ihr Kritik habt oder Fragen oder Feedback überhaupt, dann schreibt uns sehr gerne @info@yeet.de. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, Jannik, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war mir eine Ehre.
Ja, mir auch. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Buch. Und in 20 Jahren. Da müssen wir auch nochmal sprechen.
So ist es.